Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. Hallo und schön, dass du hier bist zu dieser neuen Episode. Heute habe ich zwei aus meiner Sicht sehr spannende Themen für euch dabei und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Thema und zwar ist das der Apfelessig. Da dachte ich mir, wird es auf jeden Fall Zeit, dass wir darüber mal sprechen. Und zum Einstieg würde ich sagen, wir beginnen mit der Frage, was ist denn eigentlich Essig? Essig ist eine saure Flüssigkeit, die durch die Fermentation von Ethanol, also Alkohol, durch Essigsäurebakterien entsteht. Und der Hauptbestandteil von Essig ist die Essigsäure, die ihm auch diesen typischen sauren Geschmack verleiht. Und je nach Ausgangsmaterial gibt es unterschiedliche Arten von Essig. Zum Beispiel gibt es den Weißweinessig, hergestellt aus Weißwein. Es gibt den Rotweinessig, hergestellt aus Rotwein. Dann gibt es den Apfelessig, über den wir heute ein bisschen genauer sprechen möchten. Der wird hergestellt aus fermentiertem Apfelwein oder Apfelsaft. Dann gibt es den Balsamico-Essig, das ist ein spezieller Essig aus Traubenmost, der oft auch mehrere Jahre gereift ist. Und es gibt zum Beispiel auch Reisessig, das kennen vielleicht einige von euch aus der asiatischen Küche oder wenn ihr auch schon mal Sushi selbst gemacht habt, dann muss man da häufig Reisessig kaufen. Und ja, insgesamt wird Essig sehr vielseitig verwendet, vor allem als Gewürz, aber auch als Konservierungsmittel in der Küche und natürlich für typisches Salatdressing, für Marinaden, Soßen, zum Einlegen von Lebensmitteln. Und abgesehen von der Küche, also für unsere täglichen Speisen, findet Essig auch in der Hauspflege, als Reinigungsmittel und auch in der traditionellen Medizin Anwendung. Essig ist sauer. Und diese Säure wirkt desinfizierend. Und die Essigsäure, die in allen Essigsorten enthalten ist, hat auch antimikrobielle Eigenschaften. Das heißt, das kann helfen, Bakterien und Pilze abzutöten. Außerdem auch eine positive Eigenschaft von Essig ist, dass er uns bei der Verdauung unterstützen kann. Denn bereits im Mund und im Rachen hilft Essig zu desinfizieren und auch im weiteren Verlauf ist es so, dass die Verdauungssäfte durch den Essig angeregt werden und somit unsere Verdauung unterstützen können. Hier ist natürlich zum einen gefragt, die Menge macht das Gift, also wie viel Essig? Und es ist auch so, dass säureempfindliche Personen hier natürlich vorsichtig sein sollten. Das erstmal so allgemein zum Thema Essig. Und jetzt die Frage, warum ist denn eigentlich der Apfelessig so beliebt? Warum ist der immer so stark in den Schlagzeilen? Also Apfelessig ist der Schlankmacher. Ich bin mir sicher, das habt ihr schon mal irgendwo gelesen, gehört. Und ja, vielleicht habt ihr es auch schon ausprobiert. Bin ich natürlich auch sehr gespannt. Dann dürft ihr mir gerne auch mal schreiben, was einfach eure Erfahrung war, ob das vielleicht sogar so ein Daily Habit von euch ist. Und ich möchte euch jetzt aber erstmal darüber aufklären, warum ist das eigentlich so? Wie kam es eigentlich zu dieser Schlagzeile, dass Apfelessig ein Schlankmacher ist? Und zwar war tatsächlich Anlass für diese zahlreichen Online-Artikel zum vermeintlichen Abnehm-Wundermittel Apfelessig eine Studie der libanesischen Holy Spirit University. Und da wurden 120 Jugendliche und junge Erwachsene mit mäßigem bis starkem Übergewicht zufällig in 4 Gruppen aufgeteilt. Und 3 von diesen Gruppen sollten 12 Wochen lang entweder 5, 10 oder 15 Milliliter Apfelessig in 250 Milliliter Wasser morgens auf nüchternen Magen trinken. Und die Kontrollgruppe erhielt in identischen Testflaschen ein Placebo-Getränk, das mit Milchsäure angereichert war, um eben diesen Essiggeschmack nachzuahmen. Die Gruppen, die das Wasser mit Apfelessig tranken, nahmen in den knapp 3 Monaten der Studie im Schnitt 6 bis 8 Kilo ab. Und auch ihre morgendlichen Blutzucker- und Blutfettwerte sanken, zu dem Thema übrigens später noch mehr, wobei die Effekte mit zunehmender Dosis tendenziell höher ausfielen. Und in der Placebo-Gruppe dagegen tat sich beim Körpergewicht und den Stoffwechselparametern fast nichts. Das klingt ja jetzt erstmal sehr vielversprechend und es gibt auch ein paar wenige ähnliche Studien. Aber die Teilnehmerzahl in den bisher Menschen durchgeführten Studien waren sehr gering und auch diese Beobachtungszeit von maximal 12 Wochen ist zu kurz, um hier langfristige positive oder auch negative Auswirkungen auf den Organismus festzustellen. Und zudem wusste man jetzt bei dieser Studie zum Beispiel auch nicht, ob die Teilnehmer bereits vor Studienbeginn eine Diät gemacht haben, ob sie parallel Sport gemacht haben. Also das alles wusste man nicht. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass die Veränderungen im Gewicht der Testpersonen auch auf andere Faktoren zurückzuführen sind. Das heißt, es gibt bisher keinen wissenschaftlichen, eindeutigen Beweis dafür, dass Apfelessig, so wie es eben häufig in den Online-Artikeln heißt, ein Schlankmacher ist. Es gibt noch ein paar andere Aspekte zum Thema Apfelessig, die eventuell auch ein Grund oder Mitgründe sein können, warum der Apfelessig vor allem immer so beliebt ist. Das ist einmal, dass Apfelessig höhere Konzentrationen an Polyphenolen enthält. Diese können stark antioxidativ wirken und sind eben besonders in Essigen aus Obst und eben Apfelessig. Der ist sehr bekannt dafür, dass er das zudem auch in einer leicht zugänglichen Form für uns bereitstellt. Allerdings ist sich auch hier die Wissenschaft einig, dass diese Konzentrationen dieser Verbindungen im Essig relativ gering sind, sodass die gesundheitlichen Auswirkungen begrenzt sind. Und man muss da auch immer dazu sagen, ein Apfel pur enthält natürlich viel mehr Nährstoffe als der Apfelessig. Also das Lebensmittel im Ganzen, zum Beispiel auch bei der Nuss, ist natürlich viel nährstoffreicher als ein Nussöl. Dann ist es auch so, dass Apfelessig dafür bekannt ist, dass es eben Spuren von Vitaminen und Mineralien, darunter auch Kalium, enthält, was auch zur Unterstützung der Herzfunktion beiträgt. Aber auch hier ist es so, dass der Gehalt einfach sehr gering ist und diese Menge, die man durch den normalen Konsum von Apfelessig aufnehmen würde, was sehr wahrscheinlich 1 bis 2 Esslöffel am Tag nicht überschreitet, das ist wahrscheinlich nicht genug, um hier jetzt einen signifikanten Einfluss auf die Gesundheit zu haben. Ein letzter Punkt, wo ich persönlich denke, dass das vielleicht auch ein großer Grund ist, warum viele Apfelessig einfach gerne nutzen, das ist, dass Apfelessig im Vergleich zu anderen Essigsorten einfach einen milderen und fruchtigeren Geschmack hat, was ihn somit natürlich für den täglichen Konsum angenehmer macht, sei es jetzt im Salat oder wenn man eben sagt, ich möchte täglich Apfelessig verdünnt in Wasser trinken, um hier die positiven Benefits auf meinen Stoffwechsel zu haben. Wissenschaftlich betrachtet gibt es also nur begrenzte Beweise dafür, dass Apfelessig tatsächlich gesünder ist als andere Essigsorten. Während Apfelessig jetzt vielleicht einige einzigartige Eigenschaften hat, wie einen höheren Gehalt an Polyphenolen und bestimmten Mineralstoffen, wie gesagt, aber eben in sehr geringem Maße, fehlt es trotzdem einfach an umfassenden Studien, die jetzt zeigen, dass diese Vorteile signifikant genug sind, um wirklich zu sagen, Apfelessig ist deutlich gesünder als andere Essigsorten. Und damit jetzt aber noch abschließend zum letzten Thema im Zusammenhang mit Apfelessig, und zwar zum Thema Blutzuckerkontrolle. Der Hauptwirkstoff für die meisten gesundheitlichen Vorteile von Essig bzw. Apfelessig ist die Essigsäure, die allerdings auch in allen Essigsorten vorkommt. Und das kann eben, wie wir am Anfang schon besprochen haben, die Verdauung unterstützen, das kann antimikrobielle Eigenschaften haben und es kann auch dazu beitragen, den Blutzucker zu stabilisieren. Und grundsätzlich gilt aber eben, dass das alle Essigsorten können, die Essigsäure enthalten, dass diese die Insulinsensitivität verbessern können und den Blutzucker nach Mahlzeiten senken können. Also man hat bei Diabetikern beobachtet, dass der Essig eine blutzuckerregulierende Wirkung haben kann. Die Zellen von Diabetikern sind oftmals nicht empfindlich für Insulin. Das Insulin kann somit bei ihnen schlechter an der Zelle andocken, was aber notwendig ist, damit der Zucker aus dem Blut in die Zellen gelangen kann. Und wenn das nicht passiert, dann steigt der Blutzuckerspiegel. Und wenn jetzt Diabetiker Essig nehmen, so ist die Vermutung, dann kann die Empfindlichkeit der Zellen erhöht werden. Das Insulin kann also besser an den Rezeptoren andocken und der Zucker kann besser in die Zellen gelangen. Wichtig ist hier jedoch, dass man natürlich Rücksprache mit seinem Arzt hält, dass man auch bedenkt, dass das nicht für alle gleich gilt, also jeder sollte das für sich ausprobieren und auch hier zu diesem Thema ist die Studienlage bisher noch begrenzt Und es bedarf natürlich, wie gesagt, der Absprache mit dem Arzt und das sollte jetzt auch nicht ein Diabetes-Medikament ersetzen. Fazit zu diesem Thema Apfelessig ist, dass es zum einen eben bisher keine schlüssigen, groß angelegten Studien gibt, die es beweisen, dass Apfelessig signifikant gesünder ist als andere Essigsorten. Und ich denke, was ja auch meine Vermutung ist, warum viele immer den Apfelessig nehmen, die Wahl des Essigs kann und sollte somit einfach auf den Geschmack und die persönlichen Vorlieben sich begrenzen bzw. darauf basieren. Und diese begrenzte Forschung, die wir haben, die weist auf leicht positive Effekte von Apfelessig auf den Stoffwechsel hin. Aber groß angelegte, langfristige Studien fehlen eben noch. Und auch natürlich ganz, ganz wichtig zu diesem Thema Apfelessig ist der Schlankmacher. Wenn man abnehmen möchte, dann sollte man definitiv auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung setzen, auf ausreichend Bewegung, ein Kaloriendefizit. Also wenn eines sicher ist, dann, dass da nicht einfach nur der Apfelessig helfen wird. Und wer jetzt sagt, hey, ich möchte Apfelessig einfach mal als Unterstützung ausprobieren, ich möchte sehen, wie das bei mir wirkt, ob mir das gut tut. Für gesunde Menschen ist der Verzehr von Apfelessig weitestgehend unbedenklich. Was aber wichtig ist, ist, dass du ihn verdünnt trinkst, also nicht in purer Form, weil in purer Form greift die Säure des Apfelessigs den Zahnschmelz an und kann auch die empfindlichen Schleimhäute in Mund und Speiseröhre reizen. Das heißt, immer mit Wasser mischen und auch nicht zu große Mengen Apfelessig zu dir nehmen. Denn es ist auch so, dass natürlich zu große Mengen, also hohe Dosierungen, am Menschen bisher nicht getestet wurden und da dann auch keine Nebenwirkungen auszuschließen sind. Das war's zu dem Thema Essig und jetzt geht es weiter mit einem weiteren interessanten Thema und zwar ist das der Nutri-Score. Sicherlich haben das alle von euch schon mal gehört, ob ihr euch damit jetzt schon näher auseinandergesetzt habt, ob ihr darauf vielleicht sogar achtet bei eurem Einkauf, ich weiß es nicht, ich bin sehr gespannt. Also da schreibt mir auch super gerne am Ende mal euer Feedback, da habe ich eh dann noch eine Frage für euch, wo ich sehr gespannt bin, wie ihr darüber denkt. Der Nutri-Score ist, für alle, die vielleicht nicht wissen, was es ist, oder für alle, die das mal gehört haben, aber sich noch gar nicht näher damit auseinandergesetzt haben, das ist ein bisher freiwilliges Kennzeichnungssystem für Lebensmittel, was entwickelt wurde, um Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei zu helfen, gesündere Kaufentscheidungen zu treffen. Es ist also so gesehen eine erweiterte Nährwertkennzeichnung, um ähnliche Lebensmittel hinsichtlich ihres Nährwertes zu vergleichen, ohne dass man dafür jetzt ein tiefer gehendes Ernährungswissen haben muss. Und der Nutri-Score zeigt auf einer farblich abgestuften Skala, also wie eine Ampel von A, das ist grün, bis E ist rot, wie gesund ein Lebensmittel ist. Und es gibt 5 Farben und Buchstaben und das dunkelgrüne A steht für eine sehr günstige Nährstoffzusammensetzung und das rote E steht für eine sehr ungünstige Nährstoffzusammensetzung. Und diese Bewertung basiert auf einem Punktesystem, das den Gehalt an Nährstoffen wie Zucker, gesättigte Fettsäuren, Salz und Kalorien, das sind die negativen Faktoren, sowie den Anteil an Obst, Gemüse, Ballaststoffen und Proteinen, das sind die positiven Faktoren, berücksichtigt. Und was jetzt erstmal ganz spontan als erstes für den Nutri-Score spricht, es ist leicht verständlich für die meisten, man kann damit Lebensmittel gut vergleichen und man kann mit ihm eben Lebensmittel innerhalb einer Produktgruppe oder Lebensmittel mit ähnlichem Verwendungszweck gut vergleichen. Dazu gleich auch nochmal eine Zusatzinfo. Und der Nutri-Score kann dazu beitragen, dass Hersteller überlegen, ob sie eben ihre Rezepturen verändern und die Zusammensetzung ihrer Produkte verbessern, um eben hier mit diesen Punkten besser geratet zu werden. Allerdings ist es so, und damit kommen wir zu den Grenzen, sage ich jetzt mal, vom Nutri-Score. Hersteller können durch die Rezepturveränderungen das Ganze auch schön rechnen. Also besonders, wenn sie jetzt an der Grenze sind zwischen 2 Stufen, dann können bereits geringe Veränderungen zu einer besseren Bewertung führen. Und es liegt letztendlich natürlich in der Verantwortung der Hersteller, den Nutri-Score dann auch im Sinne der Sache zu nutzen. Weitere Grenzen sind auch, dass der Nutri-Score keine Nährstoffe einzeln darstellt, sondern diese sind weiterhin in der Nährwerttabelle zu finden, die die Hersteller aufdrucken müssen. Der Nutri-Score berücksichtigt keine enthaltenen Aromen und Zusatzstoffe, mit Ausnahme von Süßstoffen in Getränken, aber das ist wohl auch erst seit der neuen Berechnungsgrundlage so. Also das war nicht von Anfang an so, aber dazu kommen wir gleich noch, dass es da eben ja einiges an Kritik gibt, weshalb der Nutri-Score und die Regelungen darüber auch nochmal angepasst wurden. Und jetzt ist es so, dass eben auch Getränke mit Süßstoffen negativ bewertet werden. Hier ist also auch nach wie vor einfach der Blick auf die Nährwerttabelle notwendig. Und was vielleicht auch noch ganz gut ist zu wissen, dass einmal Lebensmittel, die unverarbeitet sind oder auch nur aus einer Zutat so gesehen bestehen, also zum Beispiel frisches Obst, frisches Gemüse, hier ist der Nutri-Score nicht sinnvoll und auch nicht dafür gedacht. Also er eignet sich vor allem für komplex zusammengesetzte und eher stark verarbeitete Lebensmittel, dass man dann eben innerhalb dieser Lebensmittelgruppe vergleichen kann und das Ganze einschätzen kann. Und auch wichtig zu wissen, schlechte Werte in manchen Bereichen lassen sich durch gute Werte in anderen ausgleichen. Also ein Produkt mit einem guten Nutri-Score muss nicht gleich bei jedem einzelnen Inhaltsstoff gut abschneiden. Also es ist nicht per se ein Indiz dafür, dass es ein gesundes Lebensmittel ist. Und ein kurzes Zwischenfazit vielleicht dazu, an sich ist die Intention gut, um einfach auf einen Blick sichtbar zu machen, wie man das Lebensmittel bewerten kann, gerade wenn man eben nicht so tiefgehendes Ernährungswissen hat. Aus meiner Sicht wäre hier aber auch einfach ein sehr sinnvoller Ansatz, Ernährung direkt im Kindergarten, direkt in der Schule, bei den kleinen Kindern, bei den jungen Jugendlichen intensiver zu behandeln, um hier einfach wirklich ein Bewusstsein, eine Basis, ein Grundwissen zu schaffen. Aber das ist wahrscheinlich auch nochmal ein anderes Thema. Zurück zum Nutri-Score. Also abgesehen von meiner persönlichen Meinung dazu, ist es so, dass die Intention generell als gut gilt, aber es eben einiges an Kritik gab, was die Umsetzung vom Nutri-Score betrifft. Und was hier wichtig ist zu wissen, und ich glaube, dass das eben viele nicht wissen und es deswegen auch teilweise zu Verwirrung und der Kritik gekommen ist, dass man hier eben nicht sprichwörtlich Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern lediglich Produkte innerhalb einer Kategorie. Das heißt, der Nutri-Score trifft immer nur eine Aussage darüber, ob beispielsweise eine Spinatpizza oder eine Pizza Margherita das günstigere Nährwertprofil hat. Das heißt, diese Bewertungen dienen ausschließlich dazu, dass ernährungsphysiologisch günstigere Erzeugnis innerhalb dieser Lebensmittelkategorie zu identifizieren. Und deswegen haben diese Nutri-Score-Bewertungen über diese jeweilige Lebensmittelkategorie hinaus keine Bedeutung. Und wenn man jetzt einen Einkauf mit ausschließlich grün bewerteten Produkten hat, dann bedeutet das noch lange nicht, dass man sich damit gesund und ausgewogen ernährt. Das heißt, der Nutri-Score ist eben nur innerhalb einer Produktgruppe oder mit gleichem Verwendungszweck sinnvoll. So kann man zum Beispiel eben eine Salami-Pizza mit einer Gemüsepizza oder ein Nussmüsli mit einer Schoko-Müsli-Mischung vergleichen, aber halt nicht eine Zitronenlimonade mit einem Erdbeerjoghurt. Und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, das vielleicht als ein Zusatztool zur Zutatenliste und zur Nährwerttabelle zu sehen, was eben dann dabei helfen kann, Lebensmittel bewusster auszuwählen und gegebenenfalls Unterstützung zu erhalten bei der Entscheidung, wenn man eben, wie gesagt, nicht ein so tiefes Ernährungswissen hat. Aber viele wissen das halt nicht, glaube ich zumindest, dass das nur innerhalb von einer Produktkategorie gilt und deswegen kann da eben dann ein falscher Eindruck entstehen. Seit Ende 2023 gibt es aber wohl Anpassungen, wie der Nutri-Score berechnet werden muss. Und registrierte Unternehmen haben bis Ende 2025 Zeit, diese veränderte Berechnungsgrundlage umzusetzen. Und die Neuerungen berücksichtigen wohl aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und Ernährungsempfehlungen. Meine Quelle an der Stelle ist die Verbraucherzentrale.de. Und das sind zum Beispiel folgende Punkte, dass eben es jetzt strenger bewertet werden soll als ursprünglich, was den Gehalt an Zucker, Salz und zu geringen Mengen an Ballaststoffen betrifft. Also bei Brot und Backwaren zum Beispiel soll stärker zwischen Vollkorn- und Weißmehlprodukten unterschieden werden Und insgesamt spielen wohl die gesundheitlichen Vorteile von Ballaststoffen eine größere Rolle, was natürlich sehr positiv zu bewerten ist. Allerdings liegt der Referenzwert von Zucker immer noch bei 90 Gramm, was definitiv sehr hoch ist. Und er sollte entsprechend den Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und der WHO auf 50 Gramm am Tag gesenkt werden. Also da muss man die Hoffnung behalten, dass sie das vielleicht auch noch anpassen. Dann ist es auch so, dass Lebensmittel, die viel Protein enthalten, besser bewertet werden soll, mit Ausnahme von rotem Fleisch. Und Nüsse, Saaten, Raps, Olivenöl und Walnussöl werden nicht mehr in die allgemeine Berechnung eingezogen, sondern mit Ölen und Fetten in einer neuen Kategorie zusammengefasst. Und den Nutri-Score von diesen Lebensmitteln berechnet man dann nach einem eigenen Modus, der dann den Energiegehalt aus gesättigten Fettsäuren stärker berücksichtigt. Und dadurch verbessert sich dann der Nutri-Score für gesundheitsförderliche pflanzliche Fette und Nüsse mit vielen ungesättigten Fettsäuren. Denn da war es bisher so, dass eben nicht zwischen guten und schlechten Fetten unterschieden wurde und dass dann zum Teil Fertigpizzen eine A, also eine Bewertung mit A bekommen haben und Olivenöl dahingehend eine viel, viel schlechtere Bewertung. Weitere Kritik ist noch, dass sowohl Foodwatch als auch die Verbraucherzentralen nach wie vor kritisieren, dass das Label auf Freiwilligkeit beruht. Das Problem hier ist nämlich, dass natürlich die Unternehmen, die ungesunde Produkte verkaufen, sehr wahrscheinlich nicht freiwillig eine rote Ampel auf ihre Verpackungen drucken. Und dazu fordern sie eben auch bzw. kritisieren, dass es noch keine europaweit einheitliche Lösung gibt. Abschließende Worte und meine persönliche Meinung. Wie gesagt, die Intention ist gut. Die Umsetzung muss, wie wir jetzt gehört haben, auf jeden Fall noch optimiert werden. Denn es ist natürlich auch so, dass ein Produkt, das jetzt zum Beispiel ein grünes B hat, nicht generell gleich als gesund gilt. Und ich denke, da muss vielleicht auch noch ein bisschen mehr in der Gesellschaft darüber aufgeklärt werden, wie das Ganze funktioniert. Natürlich kann man sagen, hey Leute, lest euch ein, wie dieses System funktioniert. Aber ich glaube, das kann man nicht erwarten. Also vielleicht sollte man da einfach noch für mehr Transparenz und Aufklärung sorgen. Und ich denke auch einfach, dass neben solchen einfachen und leicht verständlichen Hilfestellungen, die wie gesagt aus meiner Sicht eine gute Intention sind, dass es aber eben auch sehr wichtig ist, um wirklich dann sich bewusster zu ernähren, bewusster einzukaufen und da richtige Entscheidungen zu treffen, dass einfach Bildung und Aufklärung ganz wichtig ist. Also dass es nicht reicht, einfach Produkte zu kennzeichnen mit grün oder rot, sondern wer sich wirklich gesundheitsbewusst ernähren will, und da wäre natürlich der Wunsch, dass das bei allen Menschen der Fall ist, der sollte auch einfach die Zutatenliste eines Produktes sich einfach mal anschauen und auch verstehen, wie man diese bewertet, wie man die liest. Und der Einkaufskorb sollte natürlich großteils mit unverarbeiteten Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten und Gemüse gefüllt sein. Aber auch hier kennt ihr meine Einstellung, dass natürlich auch Lebensmittel in den Einkaufswagen können, die als nicht so gesund gelten, aber hier ist halt wieder so die Menge die Frage. Also das große Ganze ist da halt wieder so das Entscheidende. Und ja, insgesamt glaube ich, gibt es einfach sehr viele Dinge oder Punkte, an denen man ansetzen kann, wenn es um das Thema gesunde Ernährung geht. Also auch wenn wir uns zum Beispiel Werbung und Marketing anschauen, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber es wird ja nur Werbung für Lebensmittel gemacht, die eigentlich hochverarbeitet sind. Also selten sieht man ja Werbung für Gemüse, für eine einfache Paprika oder so. Und vielleicht sollte man auch da einfach die Werbung und das Marketing für gesunde Lebensmittel viel mehr fördern. Und vielleicht auch irgendwie Subventionen schaffen für gesunde Lebensmittel, damit sich die alle Bevölkerungsschichten leisten können. Insgesamt Lebensmittel auch transparenter kennzeichnen, weil auch da gibt es teilweise sehr irreführende Beschriftungen oder Kennzeichnungen und ja, vielleicht auch einfach noch mehr Anreize schaffen für gesundes Essverhalten, für Sport, wenn das vielleicht für viele die Motivation ist. Ich bin auf jeden Fall super gespannt auf eure Meinung zum Thema Nutri-Score. vielleicht auch auf eure Ideen, wie man es sonst noch schaffen kann, die Motivation in der Gesellschaft für eine gesündere Ernährungsweise bzw. Lebensweise zu steigern. Also wenn ihr da irgendwelche bahnbrechenden Ideen habt, schreibt mir super gerne. Ich hoffe, die heutige Episode hat euch gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback und wir hören uns nächsten Montag wieder. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.